Hallo und herzlich willkommen zu Podsmo, deinem Online-Marketing-Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin Online-Marketing-Manager bei Teismo und ich begrüße hier im Podcast-Studio wie meistens den Dominik.
Schon wieder bin ich hier, vielen Dank Marco, es freut mich sehr hier sein zu dürfen.
Du bist schwer zu kriegen.
Ja, für euch mache ich das gerne. Seid mir ans Herz gewachsen.
Ganz genau. Und wir setzen fort, was wir in der letzten Folge angefangen haben. Dort haben wir über die drei Säulen des SEO gesprochen und die erste Säule behandelt, die inhaltliche Optimierung oder auch On-Page-Optimierung oder viele weitere Namen für dasselbe Thema. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, sollte dringend mal reinhören, denn heute machen wir mit der zweiten Säule des SEO weiter, der technischen Optimierung. Nach dieser Folge wirst du Folgendes wissen, nämlich du wirst das Ziel der technischen Optimierung kennen, also warum machen wir das Ganze überhaupt? Du weißt, warum die technische Optimierung für deine Webseite wichtig ist und du kennst die einzelnen Stellschrauben der Optimierung. Und am Ende weißt du ganz genau, was dein SEO tun wird und welche Zugänge du ihm dafür geben musst, um ihn optimal zu unterstützen.
Das Ziel, genauer gesagt, ist vielleicht, mehr Umsatz zu generieren.
Das ist das übergreifende Ziel. Aber so weit würde ich gar nicht mal denken im ersten Schritt, sondern in kleineren Schritten. Was würdest du sagen, ist das Ziel der technischen Optimierung nicht ganz so weit gedacht?
Ich bin jetzt natürlich wieder total unvorbereitet, weil es ist ja immer schwer, mich zu bekommen. Das Ziel der technischen Optimierung ist eine, es sind mehrere Ziele. Also das ist schwierig jetzt zu sagen, das Ziel. Eines der Ziele ist natürlich die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu optimieren. Also sei es jetzt Ladegeschwindigkeiten oder Elemente, die nach und nach erst geladen werden. Wenn ich auf einer Seite bin und scrolle nach unten, dann sind die Inhalte schon vorher geladen worden. Also am Anfang des Seitenaufbaus alle auf einmal oder erst beim Scrollen, während ich auf die Seite gucke, in den jeweiligen Bereich reinscrolle. Das ist ein Punkt. Und viele Dinge sind, um jetzt nochmal die Theatermetapher vom letzten Mal aufleben zu lassen, viele Dinge sieht der User nicht direkt und viele Dinge, ja, sieht der User eher gar nicht.
Genau, denn um die Theatermetapher nochmal kurz auszuführen, die inhaltliche Optimierung war das, was auf der Bühne passiert, während die technische Optimierung eher die Dinge, die hinter dem Bühnenbild im Hintergrund passieren und ermöglichen, dass überhaupt eine Theatervorstellung stattfinden kann.
Genau, ja. Die technische Optimierung wird sehr stiefmütterlich behandelt häufig. Nicht so schlimm wie die Off-Page-Optimierung, Punkt 3 der Säulen.
Aber dazu
später mehr, ein andermal mehr. Aber was ich sagen wollte, viele unterschätzen den Wert der technischen SEO. Dabei ist es ein elementarer Faktor, wie die Unterseiten bzw. die Website an sich überhaupt performt in erster Linie und in anderer Linie auch in den Suchergebnissen dargestellt wird.
Genau. Ich würde mal die Ziele ganz grob runterbrechen auf ganz Grundsatzpunkte, nämlich erstens, die technische Optimierung soll die Crawlbarkeit der Webseite verbessern. Zweitens, die technische Optimierung soll die Ladezeit verbessern der Webseite und die technische Optimierung soll die Snippets auf der Suchergebnisseite optimieren. Und als vierten Punkt hatte ich mir notiert, soll die Usability der Seite optimieren, was du ja ganz am Anfang gesagt hattest.
Mhm. Genau. Ja, das hast du auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst, genau. Die Crawlbarkeit mit den Robots. Der Sitemap beispielsweise, ja.
Wir haben uns jetzt hier gedacht, wir splitten die technische Optimierung mal auf die drei Ebenen, auf der sie stattfinden und beginnen zuerst bei den serverseitigen Optimierungen. Welche Punkte kann man am Server selbst optimieren, um die Ziele, die wir gerade genannt haben, zu erreichen?
Da kann man sehr weit ausholen. Und um da wirklich weit auszuholen, braucht man schon einen fortgeschrittenen PHP-Entwickler. Um da zu erwähnen, welchen Server nutze ich überhaupt? Läuft mein Server über Nginx oder über Apache? Heutzutage laufen Server in der Regel oder meistens tatsächlich über Apache, weil die CMS wie WordPress dafür optimiert wurden. Klar funktioniert das alles auch über Nginx, allerdings braucht man dafür sehr tiefgehende Kenntnisse. Und wo ist jetzt der Unterschied? Apache ist allgemeiner und Nginx ist viel schneller, weil Serveranfragen gleichzeitig gehandhabt werden. Mehrere Serveranfragen werden gleichzeitig gehandhabt. Und bei Apache wird eine Serveranfrage nach der anderen gehandhabt. Um es mal easy zu formulieren. Deswegen ist Nginx in der Regel besser, wird aber nicht genutzt. So, das ist so eine Server-Einstellung. Ansonsten, wenn wir Apache benutzen, wie die meisten, dann haben wir die htaccess-Datei, mit der wir gewisse Server-Daten ansteuern können, Server-Einstellungen, wenn diese denn überhaupt freigegeben sind. Beispielsweise Komprimierung von Skripten, von HTML, von CSS-Dateien und so weiter über Deflate, die Deflate-Funktion. Das ist sehr technisch. Und das
die
ist
alle in der htaccess aufgerufen werden.
Genau, aufgerufen werden dort, ja. Aber wenn es im Server gar nicht erst aktiviert wurde, dann kann man über die htaccess aufrufen, was man will, und es funktioniert gar nicht erst. Deswegen würde ich das schon zu den Serverpunkten hinzuzählen.
Also um das zu bearbeiten, braucht man Serverzugang. Am besten beim Webspace-Hoster deines Vertrauens.
Ja, genau. Oder beim IT-Dienstleister der Firma. Genau, wenn man sowas hat. Ja, ansonsten, was kann man noch serverseitig zählen? Man kann sagen, dass man Weiterleitungen einrichtet, HTTPS, dass man das SSL-Zertifikat dort einstellt und automatisch verlängern lässt.
Denn das SSL-Zertifikat ist nicht nur ein Sicherheitsaspekt, sondern auch ein Ranking-Faktor bei Google.
Richtig, ja. Also klar, wie bei so vielem, ist das natürlich nicht 100% bestätigt, aber auch dort hat der bekannteste SEO-Mensch, der bei Google arbeitet, überhaupt, der da ist, John Müller, auch schon bestätigt, dass HTTP-Seiten, also ohne SSL-Zertifikat, unsichere Seiten im Ranking verlieren.
Und auch ganz grundsätzlich sieht es ohne SSL-Zertifikat auch schon im Browser ziemlich unseriös aus, weil die meisten modernen Browser ein großes unsicher anzeigen, während man auf dieser Seite surft.
Und Antivirusprogramme wie Kaspersky dich erst gar nicht auf die Seite lassen, außer du klickst auf Erweitert und dann ich will wirklich auf diese Seite, und das sieht man gar nicht erst als normaler User eines PCs, sag ich mal. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen serverseitig? Man könnte jetzt noch den Cache erwähnen.
Genau.
Weiterleitungen, man kann...
Weiterleitungen hast du genannt. Ansonsten die natürlich die aktuellste PHP-Version muss auf dem Webserver ebenfalls installiert sein, um sie nutzen zu können.
Genau, richtig. Gut, man könnte jetzt noch Sicherheitsaspekte erwähnen, die man auch über den Server regeln kann. Aber das würde ich jetzt mal außen vor lassen.
Vielleicht als letzten großen Punkt der serverseitigen Einstellungen die robots.txt.
Mhm. Weiß nicht, ob ich die serverseitig sehen würde, die robots.txt. Also die liegt im Backend der Seite, beziehungsweise im Root auf dem Server, wo die ganze Website liegt. Ja, kann man schon sagen.
Auf jeden Fall braucht man, um sie zu bearbeiten, erstmal Serverzugriff, je nachdem, ob das CMS, das man nutzt, keine Funktion dafür hat.
Stimmt, oder FTP-Zugriff.
Ja.
Genau, also es ist eine TXT-Datei, die im Root der Website liegt, in der Regel. Ich denke, in jedem Fall. Und dort die Crawlbarkeit der Seite eben, wie schon eben gesagt, steuert. Oder nennen wir sie Hilfsmittel. Webseiten werden auch ohne die robots.txt gecrawlt. Aber mit der Robots.txt kann man sagen, welche Ordner sollen nicht gecrawlt werden und sollen Bilder anders gecrawlt werden und wie oft geschehen Änderungen auf meiner Website, wenn ich jetzt einen Blog habe, wo alle zwei Wochen oder besser gesagt, wenn ich eine Startseite habe und da werden alle zwei Wochen neue Änderungen hinzugefügt, dann kann man wie heißt das noch? Crawl-Budget?
Eine Crawl-Frequenz hinterlegen, eine Häufigkeit.
Ja, genau, eine Häufigkeit hinterlegen, wie häufig das gecrawlt wird. Aber da ist dann auch wieder zu beachten, Google liest es nicht. Das ist ein Faktor, der nur von Bing ausgelesen wird und anderen kleineren Suchmaschinen. Also muss man da immer überlegen. Es gibt viele Möglichkeiten, aber Google macht es einem meistens sehr einfach, weil Google sagt, das ist eine schlaue KI und der weiß selbst, was wie gecrawlt wird. Da kann man nicht so viel steuern manchmal. Zumindest mit sowas wie der Robots.txt und wenn es technischer wird, da kann man nicht so viel abnehmen.
Genau. Also man kann Suchmaschinen nicht zwingen, sich daran zu halten, aber man kann ihnen eine Hilfestellung geben. Was man auch in die Robots.txt unbedingt schreiben sollte, ist die Sitemap, wo die liegt. Ein Verweis darauf, damit das auch klar ist.
Genau. Die Sitemap liegt meistens auch direkt im Root. Aber bei anderen CMS wie Contao zum Beispiel, dann liegt sie nicht im Root, sondern im Share-Ordner.
Gut, ich würde sagen, serverseitig haben wir die größten Baustellen besprochen.
Ich denke nochmal drüber nach, während du das nächste anteaserst, damit ich da einfach nochmal zurückspringen kann.
Das lösen wir im Schnitt. Fix it in the post. Als nächstes würde ich sagen, besprechen wir technische Optimierungen, für die man einen Zugriff auf das Website-Backend hat. Also die meisten Webseiten werden ja heutzutage durch ein CMS, ein Content-Management-System, verwaltet. Und auch hier lassen sich einige Optimierungen vornehmen.
Was man da vielleicht noch direkt zu sagen muss, ist, dass viele Websites, beziehungsweise je nachdem, was für eine Infrastruktur man hat, es nicht funktioniert oder nur bedingt. Stichwort sind viele Baukastensysteme, die wenig zulassen, wie Wix oder der 1&1-Bilder funktioniert ganz gut, Jimdo, Mittel, einfach solche Baukästen, da muss man vorsichtig sein. Squarespace funktioniert fast gar nichts. Und besonders die Immobilienbaukästen auch oder Autohausbaukästen, das sind alles Baukästen, mit denen wir schon Erfahrung haben. Und man findet immer Wege, aber was wir jetzt gleich sagen, ich rede wieder zu viel, ne?
Nicht? Nur weiter.
Okay, was wir gleich sagen, trifft auf die gängigsten CMS zu und die gängigsten Websites allgemein, aber auf Baukästen eher nicht, weil man muss immer wissen, Baukästen sind sehr eingeschränkt. Vielleicht fällt uns da noch eine witzige Metapher ein. Was mit den Baukästen und den CMS, wie man das vergleichen kann. Hast du schon was?
Baukästen sind wie ein Fahrzeug, das fertig, wie ein Gebrauchtwagen.
Ich hätte jetzt eher gesagt, Baukästen sind wie ein Bauklötze-System. Alles ist schon vorgefertigt und es gibt für alles nur ein passendes Loch sozusagen, so ein Bauklötze-System. CMS sind eher wie Lego vielleicht. Da hat man
Noppen, woran man sich festhalten kann.
Genau, so sind die meisten CMS. Man kann im Grunde alles machen, wenn man irgendwie kreativ ist. Aber jetzt so andere CMS wie WordPress zum Beispiel oder komplett ohne CMS, da hat man dann halt schon kompletten Freiraum und dafür muss man dann schon Architekt sein, sage ich mal. Softwarearchitekt oder Entwickler.
Genau. Und welche Punkte fallen dir jetzt zu den Backend-Optimierungen ein?
Jetzt muss ich ja wieder aufpassen, weil die Robots war ja für mich eher Backend. Aber nee, stimmt, ist nicht Backend.
Was würdest du sagen, die gerade eben schon angesprochene Sitemap, ist das eher serverseitig oder ist das eher Backend-seitig?
Also sagen wir dort, wo wir sie optimieren, dort, wo sie liegt oder wovon machst du abhängig, was Backend oder serverseitig ist?
Es ist schwierig, weil eigentlich ja alles auf dem Server liegt, aber.
Ja. Also ich würde sagen, die Sitemap ist wie die Robots.txt serverseitig. Und weil die kannst du nicht im Backend regeln, außer eben wie bei der Robots.txt. Es gibt eine Ausnahme. Aber viele Seiten erstellen die schon automatisch, was aber bei der Robots auch der Fall ist. Also ja, ich würde sagen, es ist serverseitig.
Okay, dann fassen wir das mal nicht dazu.
Sollen wir sie trotzdem noch erwähnen oder reicht es, was wir schon gesagt haben?
Ich erwähne noch ganz kurz, die Sitemap soll eine Übersicht aller Unterseiten der Webseite enthalten und das dient dem Ziel der besseren Crawlbarkeit für Suchmaschinen.
Was viele nicht wissen, es gibt auch Sitemaps für Bilder oder andere Dateien und die werden in der Regel nicht verwendet, außer einem ist es wirklich wichtig, über die Bildersuche auch ordentlich gerankt zu werden.
Gut. Wie würdest du meinen zweiten Punkt beurteilen? Die Komprimierung von Bildern, Skripten und CSS beispielsweise.
Du meine meinst, Seite, den ich schon erwähnt hatte bei der serverseitigen Optimierung.
Richtig.
Nee, das ist Off-Page, klar. Nein, Spaß. Aber was gibt es denn noch für Backend-Optimierungen? Würdest du Metadaten dazu zählen?
Ja und nein.
Du musst eingeloggt sein in einem Backend, beziehungsweise Zugriff haben auf den Code. Aber dann ist wieder die Frage, was ist Frontend?
Okay, ich würde sagen, die Frontend-Änderungen sind die, die der User auch sehen kann. Mhm. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
Ah, okay.
Genau.
Ah, ich verstehe. Nee, dann fallen mir schon einige ein. Nee, hast recht. Dann sind Backend-Optimierungen
Canonical Tags.
H1, H2, H3 Tags. Stimmt, eigentlich könnte man das dazu zählen, weil das sieht man nicht unbedingt. Es gibt Unterschiede zwischen Styles auf deiner Website und zwischen den richtigen Überschriften-Tags. Das heißt, eine Website kann richtig aussehen, eine Überschrift, die groß aussieht, die über einem Text ist, dann kommt der Text, was weiß ich, 100 bis 150 Zeichen vielleicht, dann kommt eine Unterüberschrift und so weiter. Aber sie müssen auch den richtigen HTML-Tag haben, nämlich eine H1, eine H2, eine H3. Und nach jedem H1, H2, H3-Tag, geht übrigens bis H6, sollte auch ein Text stehen. Was viele falsch machen, ist, dass sie in Aufzählungen H4 oder H5 oder sonstiges machen und dann drunter kein Text schreiben. Das ist halt von der Struktur her inkorrekt.
Aber das geht ja jetzt schon wieder eher in den Teil der inhaltlichen Optimierung.
Stimmt.
Okay. Dinge, die auf meiner Liste noch stehen und die wir noch nicht genannt haben.
Bilder komprimieren.
Richtig, aber darauf wollte ich gar nicht los. Aber okay. Erzähl was über das Bilder komprimieren.
Das ist das, wenn wir so sympathisch wie wir sind, einfach drauf losreden. Dann unterbrechen wir uns und hauen Konzepte einfach
an die Wand.
Genau. Genau, also Bilderkomprimierung. Das ist ein wichtiger Punkt, der im, sagen wir mal, im Backend stattfinden kann. Kann auch serverseitig stattfinden.
Im Optimalfall komprimiert man ja die Bilder schon so, dass sie, bevor man sie überhaupt auf den Server lädt.
Genau, richtig.
Aber falls das nicht passiert ist, kann man das über das Backend in der Regel nachholen oder die Bilder einfach austauschen.
Normalerweise ist es nicht passiert. Also wenn wir eine Seite optimieren müssen, dann sind die Bilder immer noch optimierbar, verkleinerbar, komprimierbar.
Hm.
Genau. Ja, und das kann man so machen, indem man entweder per FTP oder Server sich alle Bilder auf einen Schlag runterlädt und sie alle durch ein Komprimierungstool
jagt.
Genau.
Genau. Was aber nicht funktioniert, wenn du beispielsweise einen unkomprimierten Dateityp hast wie PNG, obwohl das gar nicht notwendig wäre, und es durch ein kleineres JPEG ersetzen wirst, dann funktioniert das beispielsweise nicht, weil...
Richtig, weil es eine andere Datei ist.
Und weil der Name sich ändert, genau.
Genau, ja.
Und richtig. Dazu müsste man das dann im Backend aktiv neu auf den Seiten verlinken.
Aber das macht man ja in der Regel nicht. Also in der Regel komprimierst du die Bilddateien ja so, wie sie sind, außer du benutzt das neue, innovative, nur für Websites gedachte WebP-Format. Jetzt neu.
Genau. Schlagen sie zu.
Genau, richtig. Da muss man natürlich darauf achten, wenn man alle Bilder umwandelt zu WebP, was sehr, sehr schnell und sehr gut ist übrigens, dass man dann eben auch die ganzen Pfade ändert. Aber das kann man ganz einfach mit einer SQL-Query machen. Was eher für Fachmänner, Fachfrauen vielleicht gedacht.
Fachwesen.
Fachmenschen.
Okay, so viel zur Bilderkomprimierung. Dann kann man im Backend der Webseite natürlich auch noch sowas wie Lazy Load einstellen.
Genau, was wir eben auch schon kurz hatten, oder?
Genau, dass wir, wenn man es jetzt ganz per Hand machen wollen würde, ein HTML-Tag, also ein Attribut in einem HTML-Tag.
Loading gleich Lazy.
Ansonsten haben die meisten CMS auch Funktionen dafür, die man aktivieren kann. Mhm. Genau, Caching hatten wir ja schon beim Thema HTAccess gesagt.
Würdest du sagen, dass die Alt-Attribute von Bildern dazu gehören? Oder eher On-Page-Optimierung? Hatten wir die in der ersten Folge?
Ich glaube, wir haben das gar nicht erwähnt. Deswegen sage ich, es gehört hier dazu.
Mhm. Okay.
Genau, bei Bildern, die Text oder Infos enthalten, ist es hilfreich, einen Alt-Tag zu hinterlegen.
Für die Indexierung von Bildern sollte man immer ein Alt-Tag hinterlegen.
Gut, bei Bildern, die jetzt rein zur Dekoration dienen, ist es nicht so wichtig.
Ja, genau, weil niemand wird dann das Bild sehen und sagen, oh, ich will unbedingt sehen, woher das kommt und dann auf dieser Seite etwas kaufen. Das ist ein bisschen too much. Perlen vor die Säue geschmissen. Krass, ich habe mein Sprichwort richtig genutzt, oder?
Ich glaube schon.
Sehr gut.
Dann habe ich noch zwei Punkte auf meiner Liste. Einmal den Canonical Tag. Den man setzen sollte.
Mhm. Der Canonical Tag, genau. Da gibt es auch wieder widersprüchliche Meinungen, ob der gut oder schlecht ist. Also ich kann mir nicht erklären, warum der schlecht sein sollte. Der Canonical Tag ist dafür da, um einer Website einen eindeutigen Link zu geben, also eine eindeutige URL. Das heißt, mit www, ohne www, HTTPS oder HTTP und was natürlich sehr gut ist, ist eben, dass keine Dupletten von der Website indexiert werden. Was häufig passiert, sind nämlich PHP-Codes oder sonstige Marketing-Analyse-Tools, die eben an der URL angehängt werden, die dann die ganze URL verfälschen. Häufig übrigens auch passiert bei, Achtung, Plugin-Warnung, wie heißt es? WP-Fans, oder? Word-Fans, genau, so heißt es. Genau, weil da werden sehr, sehr häufig die Seiten falsch indexiert.
Aber wenn du jetzt einen Canonical Tag generieren wollen würdest, wie würdest du das machen?
Natürlich mit dem Canonical Tag Generator von Taismo. Googelt einfach nach Canonical Tag und Platz 1 ist natürlich unser Canonical Tag Generator deutschlandweit. Von daher funktioniert ganz easy, nur wir müssten den Generator nochmal anpassen, weil der Code nicht direkt nutzbar ausgespuckt wird, leider. Die Anführungszeichen sind inkorrekt.
Okay.
Aber das machen wir direkt. Das heißt, wenn ihr diese Folge seht, schaut, wann sie veröffentlicht wurde. Spätestens 5 Tage danach ist das natürlich angepasst.
Okay. Würdest du den Punkt Mobile Friendliness noch auf zu dieser Kategorie der Optimierungen zählen?
Technische Optimierung, Mobile Friendliness. Ich denke, 50-50, ja. 50% On-Page-Optimierung, weil das dazugehört, wie ich einen Style der Website herrichte, sodass er auch auf dem Handy gut aussieht und baity ist, also klickfreundlich. Und die anderen 50% natürlich Ladegeschwindigkeit. Wenn ich auf dem Handy bin, habe ich viel schlechteres Netz, besonders in Deutschland, viel schlechtere, langsamere Ladegeschwindigkeit. Und dann sollten Bilder noch mal viel besser optimiert sein, Schriftarten kleiner und so weiter.
Videos eingespart, wenn möglich. Mhm.
Und natürlich muss hier auch die Robots.txt optimiert sein, weil sehr häufig Google einfach die mobile Seite gar nicht korrekt indexieren kann, weil Ordner wie bei WordPress WP Content komplett verboten sind. Das passiert auch relativ häufig. Und dort sind eben die CSS-Dateien hinterlegt, die sagen, wie die Website mobil aussieht. Genau, klar, man muss jetzt auch sagen, wie sie sind in 2022 und Google weiß mittlerweile, wie eine Seite aussieht, egal ob er das CSS indexiert oder nicht. Ja, stimme ich zu. trotzdem sollte man natürlich aufpassen.
Und wenn bald 5G Standard ist, dann haben wir ja eh keine Probleme mehr mit zu schlechter Netzabdeckung und Qualität.
In Deutschland. Aber dafür gibt es ein tolles Tool von Google direkt. Da kann man die mobile Indexierung einfach testen.
Wir verlinken das wieder in der Podcast-Beschreibung.
Ich wollte noch was sagen, was ich sagen würde, was zur Backend-Optimierung dazugehört. Vielleicht der Ahrefs Langtag. Oder? Hattest du den in deinen Notizen?
Tatsächlich steht er hier nicht, nein. Aber ja, natürlich hast du recht, für mehrsprachige Webseiten unabdingbar, wenn man nicht als Duplicate-Content abgestraft werden will.
Ja, also der Ahrefs Langtag, klar, wenn die Seite .de am Ende hat und sowieso das HTML-Dokument mit .de beginnt, dann muss man nicht extra einen Ahrefs Langtag reinmachen. Und wenn man es richtig macht mit dem Ahrefs Langtag, muss man natürlich auch eine RHEL-Seite hinzufügen, indem man, also ein RHEL-Code, HTML-Tag, in dem man sagt, hier die gleiche Seite findet man auch auf Englisch unter diesem Link oder eben auch Sitemaps in diversen Sprachen oder Verweise kann man auch direkt in die Sitemap coden tatsächlich. Genau.
Und damit würde ich jetzt auch in den letzten Block übergehen, nämlich die Optimierungen, die der Seitenbesucher oder die Seitenbesucherin auf mitbekommt.
Aber wir könnten noch so Sachen wie RHEL Next oder RHEL Previous und sowas erwähnen.
Du meinst bei Paginierungen.
Ja, genau. Aber das machen wir jetzt nicht, das geht dann zu weit. Das
brauchen wir wollen ja nicht wieder in Überlänge eskalieren.
Überlänge? Das ist mein zweiter Name. Darauf einen Schluck.
Okay, also die im Frontend ersichtlichen Optimierungen. Dazu habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, die URL-Struktur, die am besten kurz, klein und ohne Sonderzeichen ist und Umlaute.
Genau. Meine Empfehlung ist auch mit Verzeichnissen, also bessere Sortierung von Leistungsseiten oder Karriereseiten, dass man dann Domain/Karriere/Sales Manager oder sowas hat, empfehle ich immer. Dass man nicht einfach nur jede Unterseite halt direkt an die Domain haftet. Aber sonst, was du gesagt hast, hat auf jeden Fall die höchste Priorität. Genau. Keine Großbuchstaben, keine Zeichen, Sonderzeichen, meine ich. Ja. Ansonsten, Bindestriche sind kein Problem.
Zu diesen Optimierungen würde ich jetzt auch noch unser Lieblingsthema, die strukturierten Daten, zählen, die ja einerseits im Optimalfall auf der Suchergebnisseite direkt ausgespielt werden. Mhm. Dort sind sie für den User ersichtlich. Natürlich muss man sie dennoch im Backend hinterlegen. Also ist das auch wieder so eine Mischform. Ich habe das Gefühl, viele dieser Punkte sind Mischformen.
Ja, die strukturierten Daten gibt es jetzt auch schon seit circa 4 Jahren. Und ich habe das Gefühl, daran kann man auch ein bisschen abhängig machen, ob es eine gute Online-Marketing-Agentur ist oder einfach nur Drittbrettfahrer-Agentur, sage ich jetzt mal. Nämlich strukturierte Daten sind schon technisch auf jeden Fall, aber nicht viele kennen sich damit aus. Und man muss sie in der Regel mit JavaScript oder Microdata platzieren, erstellen. Und viele wissen nicht, was das Gute daran ist. Also klar, viele strukturierte Daten werden von Google auch, also was heißt, anders angefangen. Viele Dinge, wofür die strukturierten Daten da sind, funktionieren auch ohne die strukturierten Daten von Google automatisch, wie beispielsweise die Sitelinks. Das heißt, ich google nach einer Seite und sehe das Suchergebnis und unten drunter andere Links von der Seite, wie andere Leistungen oder sowas. Das funktioniert in der Regel automatisch, je nachdem, wie gut die internen Links betitelt sind. Aber das kann man auch einfach steuern mit den strukturierten Daten. Dass man direkt sagt, was soll gezeigt werden oder was existieren für Links. Und ich würde mal sagen, wenn ich was erwähnen müsste, bei dem die Ungewissheit, ob Google sich dran hält, am größten ist, dann sind die strukturierten Daten. Aber man hat auch Dinge, die nur mit strukturierten Daten funktionieren. Und das sind beispielsweise die Google-Bewertungen. Nämlich kann man Bewertungen direkt im Suchergebnis zeigen. Das macht fast niemand und ist aber ein richtig guter Eye-Catcher, wenn man goldene Sternchen in den Ergebnissen direkt hat.
In den sonst sehr schwarz-weißen Ergebnissen.
Ja. Genau, und ja, das ist ein Trick, den ich vielleicht nicht gerne sage, aber man kann tricksen, weil man gibt die Anzahl der Sterne einfach selbst im Code an. Man kann reinschreiben, was man möchte im Grunde. Sei mal dahingestellt, ob Google das wirklich ordentlich abscannt. Und Nachteil ist, wenn man da keinen dynamischen Code hat, dann muss man die Sterne natürlich immer händisch anpassen. Wobei, selbst wenn nicht und die Sterne sind gut, dann ist es halt immer gut. Aber egal. Genau, so, weiß nicht, wie viel Zeit haben wir für strukturierte Daten?
Ich würde sagen, wir gliedern eines Tages mal die strukturierten Daten in eine ganz eigene Folge aus.
Ja, finde ich auch. Da kann man schon viel erwähnen. Vielleicht das, was wir immer machen. Was machen wir immer? Wir machen immer Organisation, das heißt die Business-Daten, Telefonnummer und sowas.
Das Logo.
Genau, das Logo, dass man das auch in den Suchergebnissen angezeigt bekommt.
Je nachdem, ob es ein Online-Shop ist, vielleicht die Produkte.
Stimmt, die Produkte, die machen wir. Und die Breadcrumbs machen wir, also die Brotkrumen-Navigation sozusagen. Ansonsten, das meiste ist automatisch auch. Was wir natürlich auch machen in Kooperation mit CRecruiting, sind die Jobanzeigen. Dass immer, wenn Jobanzeigen auf der Website sind, die eben auch direkt auch über Platz 1, also Platz 0, angezeigt werden. Was natürlich sehr, sehr erfolgreich ist.
Oder auch Events für Veranstaltungen.
Genau, ja. Gibt's auch. Oder Magazine.
Genau, Blogartikel und Newsartikel.
Videos, Audio.
Ich glaub, alles möglich, aber wir wollen ja jetzt nicht zu tief in die strukturierten Daten abschweifen.
Genau.
Und dann würde ich sagen, sind wir mit den größten Punkten durch? Du weißt also jetzt, wie du deinen SEO optimal unterstützen kannst, wenn er sagt, ich mache jetzt eine technische Optimierung auf der Seite, und du weißt auch ungefähr, welche Stellschrauben er anfassen wird, was ja schon mal ein gutes Basiswissen ist, auch wenn du es vielleicht nicht selbst machst.
Vielleicht können wir ja noch eine Oktoberfest-Metapher machen, weil das Oktoberfest gerade hier in München abgehalten wird. Die inhaltliche Optimierung
ist das Bier in den Mastkrügen.
Echt?
Und die technische Optimierung ist die Zapfanlage.
Das ist nicht schlecht. Ich hätte gesagt, die inhaltliche Optimierung ist das Wasser, das man mehr verträgt. Das sieht man eben, wenn man es trinkt. Und die technische Optimierung ist vorher ausreichend fettiges Essen zu essen. Vielleicht, weil man das ja vorher... Weißt du, was ich meine?
Ja, die optimale Vorbereitung.
Genau, und was sind dann Backlinks? Dass du schon im Voraus deinen Arzt informierst, ist, wenn, was passieren
das
könnte?
Ist, wenn du einen Tisch im Zelt reservierst.
Okay. Also das war jetzt sehr zum Weitdenken, um die Ecke denken.
Okay, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende von Säule 2, das SEO. Auch die zweite Säule haben wir errichtet. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, bis wir uns bei der dritten Säule wieder hören.
Mit zwei Säulen kann eine Seite schon stehen, ein Fundament, aber mit drei Säulen
steht's noch stabiler.
Da kann nichts mehr passieren.
Da übersteht selbst Stürme.
Ja.
Na gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bei Potsmo, deinem Online-Marketing-Podcast von Teismo. See you later, Alligator.